Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levente Aktoprak. Willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft, heute mit folgenden Themen. Die EKD als Seenotretter, die evangelische Kirche will bei der Lage im Mittelmeer mit einem eigenen Schiff den in Seenot geratenen Flüchtlingen helfen. Es gibt aber auch Kritik an den Plänen. Die letzte Hoffnung, Shanghai, die chinesische Hafenstadt, wurde im Dritten Reich für viele Juden aus Europa zu einem Zufluchtsort. Das jüdische Flüchtlingsmuseum vor Ort erinnert daran. Und wenn die Kirche zur Synagoge wird, nach langen Umbauarbeiten wird heute in Unna die erste Synagoge nach der Shoah mit viel Politprominenz eingeweiht. Die liberal-jüdische Gemeinde hat lange auf ein eigenes Gotteshaus gewartet. Nach der Festnahme und der Freilassung der deutschen Sea-Watch-Kapitänin Carola Rakete rückt die Seenotrettung von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer erneut stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Die medienwirksame Aktion der jungen Kapitänin stößt aber nicht nur auf Zustimmung und Begeisterung, es gibt auch kritische Stimmen. Unter anderem wird da die Frage gestellt, macht man sich mit so einer Aktion möglicherweise nicht zum Handlanger der kriminellen Schlepperorganisation? Seit dem letzten evangelischen Kirchentag in Dortmund wissen wir, auch die evangelische Kirche will sich in der Seenotrettung stärker engagieren. Sie hält es für eine humanitäre Pflicht und will ein eigenes Schiff schicken. Es gehe darum, einen Appell an die Politik zu richten, sagt Landesbischof Bedford Strom. Aber auch da gibt es Kritik an den Plänen, wie Julia Mummelter berichtet.
Dass Europa an dieser Stelle endlich klar ist, dass nicht die sich rechtfertigen müssen, die Flüchtlinge retten, sondern diejenigen, die es verhindern.
Es gab große Zustimmung für den EKD-Ratsvorsitzenden und bayerischen Landesbischof Heinrich Bedford Strom beim Evangelischen Kirchentag in Dortmund. Seine Botschaft? Nicht mehr zusehen, wie Menschen im Mittelmeer ertrinken, sondern selbst aktiv werden. Daraufhin wurde am Kirchentag noch eine Resolution verabschiedet, die ein solches Rettungsschiff Wirklichkeit werden lassen soll. Verfasst hat diese Willenserklärung der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold.
Dabei ist wichtig, dass es nicht mehr reicht, was wir bisher schon machen, mit kirchlichen Geldern die private Seenotrettung der Nichtregierungsorganisationen zu unterstützen, sondern die Kirche muss selbst ein Schiff schicken. Sie muss nicht unbedingt der Eigentümer des Schiffes sein, aber sie symbolisch Verantwortung dafür übernehmen.
Da es in der EU keine Lösung für eine Verteilung der Flüchtlinge gibt und Italien sich deswegen weigert, Schiffe anlegen zu lassen, spitzt sich die Lage im Mittelmeer immer mehr zu. Zudem gibt es wegen der strengen Regeln für die Seenotrettung immer weniger Schiffe von Nichtregierungsorganisationen. Viele liegen beschlagnahmt in den Häfen. Deshalb muss die Kirche aktiv werden, meint Sven Giegold, Präsidiumsmitglied beim Dortmunder Kirchentag.
Ein Kirchenschiff dermaßen an die Kette zu legen, dürfte auch Salvini und anderen schwerer fallen. Daher geht es mir darum, letztlich einen Appell darüber an die Politik zu erreichen. Mir geht es nicht darum, dass wir auf Dauer hier jetzt zum Schiffsunternehmer werden als Kirche.
Ein Kirchenschiff könne die Probleme nicht lösen. Doch es könne ein starkes Signal sein, sagt auch der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Heinrich Bedford Strom.
Wir sind dabei, ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis zusammenzubringen, das ein klares Zeichen setzen soll, dass mit einer Politik des Sterbenlassens auf dem Mittelmeer wir uns nicht zufrieden geben. Nicht wir als Kirchen und nicht all die Menschen, die außerhalb der Kirchen mit uns zusammen daran arbeiten, dass die Grunddaten der Humanität in Europa sich nicht verschieben.
Die Evangelische Kirche Deutschlands will nun an diesem gesellschaftlichen Bündnis arbeiten, um das Rettungsschiff Wirklichkeit werden zu lassen. Diesem Bündnis sollen sich Kirchen, Organisationen und Einzelpersonen anschließen können. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford Strom war überrascht, dass die Idee so positiv aufgenommen worden ist.
Was ich erlebe, ist ganz viel Zustimmung von ganz vielen Seiten, weil die Menschen sagen, intuitiv sagen und von ihrem christlichen Glauben her sowieso sagen, das kann nicht sein, dass man die Leute ertrinken lässt. Diese ganz unmittelbare Reaktion, die natürlich die politischen Überlegungen und die Lösungen überhaupt nicht ersetzt. Das ist mir alles klar. Aber das ist eine sehr gesunde Intuition.
Kritische Stimmen zum kirchlichen Rettungsschiff im Mittelmeer gibt es allerdings auch. Der Wiener Theologieprofessor Ulrich Körtner kann nachvollziehen, warum die Idee auf so viel Zustimmung stößt, findet sie aber dennoch problematisch.
Wenn Boote extra dahin fahren, um Menschen zu retten, ist das einerseits verdienstvoll. Auf der anderen Seite wird aber damit die Bereitschaft bei Leuten gefördert, sich in diese Gefahr hineinzubegeben. Und das ist ein zweischneidiges Schwert. Und nur diese Menschen zu retten reicht nicht aus. Dann müsste man auch vorher klären, wo sollen die denn dann hin? Und insofern finde ich, ist dieser Aktionismus eine Verkürzung des Problems.
Zudem sei ein eigenes Rettungsschiff auch ein starkes politisches Signal. Die EKD mische sich damit sowohl in die europäische als auch in die italienische Politik ein, meint der Theologe Körtner. Vielfach wurde in der evangelischen Kirche ein Satz des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zitiert. Die Kirche wolle nicht selbst Politik machen, sondern sie wolle Politik möglich machen. Von Weizsäcker war auch Präsident des evangelischen Kirchentages. Mit einem eigenen Rettungsschiff im Mittelmeer würde sich die Kirche von diesem Gedanken nun entfernen, so Körtner.
Insofern, glaube ich, bewegt sich die evangelische Kirche hier in einem problematischen Fahrwasser und verspielt eigentlich die Möglichkeit, die ich von den Kirchen erwarten würde, nämlich so etwas wie eine Vermittlerrolle, eine Mediatorenrolle einzunehmen. Indem man sich so politisch punziert und positioniert, wird dieses wichtige Gut eigentlich verspielt.
Italiens Innenminister Salvini kommt mit seiner strikten Politik, mit der er privaten Hilfsorganisationen immer wieder die Einfahrt in italienische Häfen verweigert, bei vielen Italienern gut an. Doch Salvini ist auch bekennender Katholik und er hat sich zuletzt mit einem Rosenkranz in der Hand auf der Bühne gezeigt. Auf die Idee der EKD, ein kirchliches Rettungsschiff ins Mittelmeer zu schicken, hat er zumindest offiziell noch nicht reagiert. Doch sollte das Schiff eines Tages tatsächlich gerettete Migranten nach Italien bringen wollen, ist davon auszugehen, dass Salvini das als Einmischung in die italienische Innenpolitik sieht und nicht gutheißen wird. Die private Seenotrettungsorganisation Sea-Watch hingegen begrüßt die Pläne. Hilfe im zentralen Mittelmeer sei unbedingt notwendig, denn es herrsche dort ein extremer Mangel an Rettungskräften, sagt der Sprecher von Sea-Watch, Ruben Neugebauer. Er hofft, dass das neue Schiff so schnell wie möglich einsatzbereit ist.
Mit dieser starken Zivilgesellschaft sollte es sicherlich möglich sein, ein entsprechendes Schiff aufzutreiben und dann gegebenenfalls auch mit professioneller Crew loszuschicken. Das sind wir als Organisation, die wir ja nun 4 Jahre Erfahrung auf dem Mittelmeer mit Rettungseinsätzen haben, gerne bereit, da in der praktischen Umsetzung zu helfen.
Im September soll es im Rat der evangelischen Kirche eine Entscheidung geben. Dann wird ein Konzept vorgelegt werden, um zu klären, in welcher Weise und wie stark sich die evangelische Kirche im Rahmen eines zivilgesellschaftlichen Bündnisses an dem neuen Rettungsschiff beteiligen wird.
Auch die evangelische Kirche plant, ein Rettungsschiff ins Mittelmeer zu schicken, Julia Mumelta berichtete. Ende der 30er Jahre gestaltete sich die Flucht vieler Juden aus Europa als schwierig, fast schon als Mission Impossible, zumal wenige Länder ihre Grenzen offen hielten für flüchtende Juden. In jener Zeit wurde unter anderem die chinesische Hafenstadt Shanghai zu einem Zufluchtsort für tausende Jüdinnen und Juden, insbesondere aus Deutschland, Österreich und Polen. Die geflüchteten Juden wurden in ihrer schwierigen Situation unter anderem von jüdischen Organisationen vor Ort Ort aufgefangen. Einige Jahre später jedoch, als die Japaner Shanghai eroberten, wurde im Interesse der deutschen Verbündeten in einem ärmeren Stadtteil der Hafenstadt ein Ghetto errichtet. Das jüdische Flüchtlingsmuseum erinnert heute daran. Markus Pfalzgraf hat es sich angesehen.
Das alte jüdische Viertel von Shanghai ist heute von Hochhäusern umringt. In den Straßen deutet fast nichts mehr darauf hin, dass hier Ende der 1930er Jahre tausende jüdische Menschen lebten. Shanghai, schon länger Heimat orientalischer Juden, damals von Japan besetzt, nahm als eine der letzten Städte auf der Welt jüdische Geflüchtete auf. Teilweise mit rettenden Visa des chinesischen Generalkonsuls in Wien, aber auch ohne Papiere. Die meisten wurden im Ghetto im Stadtteil Hongkou angesiedelt. Eines der wenigen heute noch sichtbaren Zeichen ist eine alte Synagoge, die seit Jahrzehnten hier steht. Mit Bima in der Mitte, dem Podest, auf dem früher die Tora gelesen wurde und hinter dem auch hier eine Tora-Rolle aufbewahrt wird. Hier ist heute auch das Museum für jüdische Geflüchtete beherbergt. Auf 6 großen Kupfertafeln stehen mehr als 13.000 ihrer Namen. Auch wenn es mehr als 20.000 waren. Eine Führerin erzählt warum. Die Namen wurden damals von 3 jüdischen Mädchen aufgeschrieben. Sie machten absichtlich Fehler, damit die japanischen Soldaten sie nicht für schlimme Dinge wie Hinrichtungen nutzen konnten. Doch obwohl Japan mit Nazi-Deutschland verbündet war, passierte den Juden in Shanghai nichts. Unter den tausenden Namen an der Wand am Museum finden sich auch die 2 Männer, die später in den USA als Pop-Art-Künstler Peter Max und Minister Michael Blumenthal bekannt wurden. Und der von Sonja Mühlberger unter ihrem Geburtsnamen Krips. 1939 wurde sie in Shanghai geboren. Ihre Eltern hatten aus Frankfurt über Italien vor der Verfolgung der Nationalsozialisten fliehen können, kamen nach einer mehrwöchigen Schiffsfahrt in Shanghai an und lebten mehrere Jahre im Ghetto in Hongkou, Seite an Seite mit der chinesischen Bevölkerung. Dort war ihr Leben einfach, aber glücklich, sagt Sonja Mühlberger heute.
Wir sind in den Kindergarten und in die Schule gegangen. Wir haben auf der Straße spielen können, ohne Autos und ohne Fahrräder. Und ich habe später chinesische Rollschuhe gehabt, konnte sogar auf der Straße Rollschuh laufen. Und also für mich war das normal, ein normaler Alltag.
Ein entbehrungsreicher Alltag allerdings, mit wenigen guten, geretteten Kleidungsstücken, der Rest selbst genäht. Immerhin bekamen die Eltern Arbeit. Die Familie ging nach dem Krieg zurück nach Deutschland. Jahrzehnte später kam Sonja Mühlberger, inzwischen Lehrerin, wieder öfter in ihre Geburtsstadt zurück, um Spuren zu suchen, darüber zu schreiben und zu berichten. Dafür bekam sie jetzt das Bundesverdienstkreuz verliehen, im deutschen Konsulat in Shanghai, sichtlich bewegt, von Generalkonsulin Christine Althauser.
Das ist ihr großer Verdienst, diese Erinnerung wachzuhalten, zu zeigen, dass es couragierte Menschen gab und auch für sich selbst trotz allem Versöhnung zu finden und einen Weg in die Zukunft zu finden. Das halte ich für immens wichtig.
Die Erinnerung wachhalten, auch ganz praktisch. Sonja Mühlberger hat viele Namen aufgeschrieben, die alten Listen aus dem Ghetto für die Erinnerungstafeln korrigiert und ergänzt. Aber diese Arbeit ist noch lange nicht beendet.
Inzwischen habe ich natürlich auch noch viele andere Namen gefunden und immer mehr Menschen kommen, die ihre Nächsten und Verwandten suchen beziehungsweise nach ihren Vorfahren fragen. Und so konnte ich schon sehr, sehr vielen Menschen helfen, die Adressen zu finden.
Auch wenn inzwischen fast alle Straßen andere Namen tragen. Das Viertel war einst als Klein Wien bekannt. Juden öffneten nach und nach Geschäfte. Auf alten Fotos sind deutschsprachige Schilder zu sehen. Doch heute sind fast alle Spuren verschwunden. Gegenüber der Synagoge und dem Museum steht nur noch ein Nachbau des Weißen Rössel und verströmt Wiener Kaffeehausschaum. Ein paar Kilometer weiter Richtung Shanghaier Innenstadt steht das Embankment Building, in den 30er Jahren erbaut von dem Immobilienmogul Victor Sassoon, der aus einer alten irakischen Judenfamilie stammte und zahlreichen Familien im Shanghaier Ghetto half. Hier wohnte auch die US-Schriftstellerin Rachel Dworkin, 2011 mit einem Schreibstipendium. Auch sie besuchte das Museum für jüdische Geflüchtete, wo sie ein Foto nicht mehr losließ. Es zeigt 4 Jungen in Trikots mit Tischtennisschlägern. Vor allem die selbstgemachten Trikots mit Emblemen faszinierten sie, erzählt Rachel DeWoskin auf einer Lesereise mit schlechter Telefonverbindung. Die Vorstellung, ihre Eltern sind vor den Nazis aus Europa geflohen und weit weg in Shanghai gelandet, was für sie wahrscheinlich total fremd war. Und dann ermöglichen sie nicht nur die Schule für ihre Kinder, sondern auch einen Tischtennisverein und machen Trikots für sie. Für mich sind diese Hemden ein starkes Symbol für das Durchhaltevermögen, das Geflüchtete oft zeigen. Rachel DeWoskin beschloss daraufhin ein Buch zu schreiben, für das sie oft nach Shanghai zurückkehrte, durch das ehemalige Ghetto lief und viele Zeitzeugen sprach. In ihrem neuen Roman Someday We Will Fly geht es um ein jüdisches Mädchen aus Osteuropa, das mit ihrer Familie 1940-41 nach Shanghai flieht, auf ähnlichen Wegen wie auch Sonja Mühlbergers Eltern. Für die meisten Jüdinnen und Juden war Shanghai die Rettung, aber höchstens eine vorübergehende Heimat. Noch einmal die Führerin im Museum. Zwischen 1946 und 1951 haben die meisten der mehr als 20.000 Juden Shanghai verlassen. Viele gingen in ihre Heimat zurück oder zogen weiter in die USA. Es gibt nur noch 3 Familien in Shanghai, die von den jüdischen Familien abstammen. Umso wichtiger, diese Erinnerung am Leben zu halten. Durch Bilder, Namenstafeln und Zeitzeuginnen.
Shanghai, ein jüdischer Zufluchtsort im Dritten Reich, Markus Pfalzgraf berichtete. Die monatelangen aufwendigen Umbauarbeiten sind abgeschlossen und heute ist es soweit. Die Synagoge in Unna wird unter anderem in Gegenwart des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, eingeweiht. Es war nicht einfach, aus dem ehemaligen evangelischen Gemeindehaus Bodelschwing in Unna Massen ein jüdisches Gotteshaus zu machen, zumal die Umbauarbeiten mehrere hunderttausend Euro gekostet haben. Die Freude bei der liberal-jüdischen Gemeinde ist dennoch riesig. Ab heute kann das Gebäude für jüdische Gottesdienste und Gemeindearbeit benutzt werden. Nach der Shoah ist es die erste Synagoge in Unna. Das frühere jüdische Gotteshaus wurde in der Pogromnacht 1938 zerstört. Aus Unna berichtet Igal Avidan.
Seite 123, Adon Olam. Adon Olam.
Zwei Jahre lang ertönten am Freitagabend hebräische liturgische Gesänge aus den Räumen der katholischen Gemeinde Santa Catharina. Zwei kleine Silberleuchter waren ein weiteres Zeichen dafür, dass hier Juden den Schabbat gerade empfangen. Von heute an kann Unas jüdische Gemeinde in einer Synagoge Gottesdienst feiern. Doch ohne die Mithilfe von Christen und Atheisten wäre das nicht möglich gewesen. Als nach dem Fall des Eisernen Vorhangs jüdische Kontingentflüchtlinge nach Deutschland kamen, wollte die orthodoxe jüdische Gemeinde im benachbarten Dortmund nur denjenigen Zuwanderern helfen, die eine jüdische Mutter hatten und daher nach der jüdischen Gesetzgebung der Halacha als jüdisch galten. Alexandra Karjakova ist eine von ihnen. Sie siedelte 1995 mit ihrem christlichen Mann und den beiden Kindern nach Deutschland über, wo eine Cousine bereits lebte. Ihre erste Station war das regionale Auffanglager in Unna, wo anfangs alle jüdischen Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion in Nordrhein-Westfalen untergebracht wurden. In Unna bekamen sie große Unterstützung von Nichtjuden und daher blieben sie. Karjakova wurde Mitglied der jüdischen Gemeinde in Dortmund und schickte ihren 7-jährigen Sohn zusammen mit ihrem Mann dorthin.
Dort war Religionsunterricht für Kinder und kleine darf in der Synagoge natürlich zu Unterricht und Papa muss draußen bleiben. Das war Winter und das war nicht einmal. Er hat oft Kinder dargebracht, mit gleicher Ausrede. Sie haben hier nichts zu suchen. Kind kommt rein, sie nicht.
Zuwanderer mit jüdischem Vater lehnte die orthodoxe Gemeinde in Dortmund ab, obwohl auch diese in ihrer Heimat der Sowjetunion aufgrund des jüdischen Vaters als Juden galten. Antisemiten scherten sich um solche theologische Fragen nicht, wenn sie ihren Judenhass verbreiteten, erinnert sich Alexandra Karjakova.
Das war ein Fall im Geschäft, im Laden. Ein Mensch aus Schlange. Das war eine lange Schlange für Einkauf von Lebensmitteln. Dann hat er gesagt, du musst raus, du musst nach Israel fahren. Wir haben nie genug Lebensmittel für uns, für Ukraine und Russen.
Alexandra Karjakova beschloss, andere jüdische Kontingentflüchtlinge zu unterstützen. Deswegen hat sie 2003 zusammen mit nichtjüdischen Mitstreitern den Verein Stern gegründet. Von Anfang an wurde sie vom katholischen Hilfsverband Caritas unterstützt. Dessen Vorstand für den Kreis Unna ist Ralf Blockmann.
Wir haben immer schon eine große Migrationsabteilung gehabt und sind in den Anfängen des Jahres 2000 dazu übergegangen, viele jüdische Kontingentflüchtlinge zu beraten. Weil die jüdische Gemeinde in Dortmund beriet hauptsächlich diejenigen, die also nach der Halacha entsprechend auch jüdische Flüchtlinge waren. Aber es kam eben auch die Frage auf, wie können wir uns eigentlich untereinander treffen und etwas über unsere jüdische Identität erlernen, auch für unsere Kinder.
Am jüdischen Neujahr Rosh Hashanah 2004 erkannte Alexandra Karjakova, es besteht ein Interesse, die jüdische Gemeinde in Unna wiederzubeleben. Fast alle Anwesenden wollten nämlich das Neujahrsfest in Unna feiern. Nur drei Menschen wollten 25 Kilometer zur nächsten jüdischen Gemeinde in Dortmund fahren. Bei der Eröffnung der Ausstellung »Jüdisches Leben wieder in Unna« 2006 im lokalen Stadtmuseum sprach Karjakova vor den mehrheitlich nichtjüdischen Freunden.
Da habe ich gesagt, ich wünsche mir, dass an einem Freitag, sie alle sagen, diesen Freitag stehe ich nicht zur Verfügung. Ich gehe zu meiner jüdischen Freundin zu Gottesdienst, zu Kabbalat Shabbat.
Nur ein Jahr später haben die Juden in Unna die liberale Gemeinde gegründet. Sie nannten sie Hakochav, hebräisch für »der Stern«. Dadurch wollten sie an den Verein erinnern, der die ersten Brücken zwischen Juden und Nichtjuden in Unna errichtete und der bis heute der engste Kooperationspartner der Gemeinde ist. Pascal Krümmel schrieb 2017 seine Masterarbeit über die liberale jüdische Gemeinde in Unna.
Was die jüdische Gemeinde in Unna richtig gemacht hat, ist direkt bei der Politik auch dementsprechend Unterstützung zu finden, viele Freunde auch zu suchen, Netzwerk aufzubauen und an der Sichtbarkeit zu arbeiten, um dementsprechend auch weitere Unterstützung und weitere Hilfen zu bekommen.
Die jüdische Gemeinde nimmt beispielsweise an interreligiösen Feiern und Friedensgebeten aktiv teil, an Kampagnen gegen Fremdenfeindlichkeit und feiert jede zweite Woche einen Gottesdienst, fand Krümmel heraus. Die engen Beziehungen zu christlichen Gemeinden ermöglichte es den Juden in Unna 2010, ihr neues Gemeindezentrum im früheren evangelischen Gemeindehaus einzurichten. Dieses unterstützte früher die Integration der benachbarten Aussiedler, Zuwanderer und Flüchtlinge, der Pfarrer Jürgen Eckelsbach.
Daraus hat sich eigentlich das dann so entwickelt, dass aufgrund der Beziehungen und auch der Ideen und der Ausrichtung zur Freundschaft mit der jüdischen Gemeinde im Kirchenkreis die Auffassung gebildet hat, dass wir das umsonst abgeben. Ich glaube, dass hier eine spezielle Offenheit da ist. Hier ist natürlich auch, dass damals die Menschen in den Holocaust verschwunden sind. Eine besonders intensive Verbindung mit der Geschichte. Ansonsten sind wir am Rande des Ruhrgebiets und das Ruhrgebiet ist eine Gegend, die ja immer auch mit und von der Migration gelebt hat.
Und da ist es nur folgerichtig, dass die neue Synagoge nur wenige hundert Meter von dem Heim entfernt ist, wo Gemeindevorsitzende Alexandra Karjakova und ihre Familie als Flüchtlinge die erste Zeit in Deutschland verbracht hat. Damals hingegen konnte sie noch kein einziges jüdisches Lied singen.
Igal Avidan mit einem Beitrag über die neue Synagoge in Unna.